Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im 2. Korintherbrief des Apostels Paulus, im 4. Kapitel, die Verse 5 bis 11. Da schreibt der Apostel: Wir verkünden nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn. Uns hat Jesus nur dazu bestimmt, euch zu dienen. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Durch unsere Verbundenheit mit Jesus sind wir mitten im Leben ständig dem Tod ausgeliefert. Denn an unserem sterblichen Leib soll auch das Leben von Jesus sichtbar werden. Herr Jesus Christus, mach uns zu Menschen, an denen in deren Leben du sichtbar und erkennbar wirst. Dass Menschen durch uns dir begegnen, dich kennen und lieben lernen. Amen. Habt ihr die Geschichten im Ohr, die der Erwin vorhin vorgelesen hat? Wie die beiden Jünger von Johannes dem Täufer mehr über Jesus erfahren wollen. Was hat er zu einer gesagt? Kommt und seht selbst. Andreas erzählt seinem Bruder Simon, der wird später Petrus heißen, gar nicht wirklich viel über Jesus. Er nimmt ihn einfach mit. Und als Philippus seinem Freund Nathanael erzählt, wir haben den Messias gefunden, er ist da, wirklich. Da sagt er nur: Gebiete aus Rohrbach. Na, kann auch Freistadt sein, kann St. Ulrich sein. Galiläa war wirklich so wie das Müllviertel Israels. Die hat man nicht für voll genommen. Also Witze haben damals angefangen mit: Kommt ein Galiläa nach Jerusalem? Wahrscheinlich. Und der Philippus erklärt dem nichts. Was sagt er? Komm und sieh selbst. Komm einfach mit. So einfach geht es. Wenn du willst, dass Menschen Jesus kennenlernen. Du musst gar nicht viel erklären. Du musst nur hin sagen: Da schau selber. Ganz einfach. Und wo zeigst du hin? Damals war es leicht. Da ist Jesus durch die Gegend gerannt, sichtbar, greifbar, da hast du hinzagen können. Und wo zeigst du heute hin? Wenn du deinem Freund, deiner Kollegin, deinen Nachbarn Jesus vorstellen willst? Es war so viel einfacher, wenn Jesus immer noch sicht- und greifbar durch diese Welt rennt. Und Paulus sagt: Tut er doch. Jesus ist immer noch greifbar. Jesus ist immer noch sichtbar, hier und heute in dieser Welt. Und dieser sichtbare und greifbare Jesus, das seid ihr. Seid Gemeinde. Sagt die Bibel, ihr seid nun der Leib von Christus. Und wenn Menschen Jesus kennenlernen sollen, dann zeigst du auf die Gemeinde. Dann zeigst du in die Gemeinde. Komm, schau selber. So, was sieht deine Freundin, was sieht dein Kollege, was sehen deine Nachbarn, wenn sie auf unsere Gemeinde schauen, wenn sie in unsere Gemeinde schauen? Das Erste, was Sie sehen, wir sind nichts Besonderes. Also in Normalgemeinden, ich weiß, die Gemeinde Kirchdorf ist anders. Die Gemeinde Kirchdorf besteht aus lauter menschlichen und geistlichen Riesinnen und Riesen und mir, aber nehmt es perfekt, auch die Pfarrgemeinde Kirchdorf nicht, seit ich dabei bin. Aber in so normalen Gemeinden sind normale Menschen, nichts Besonderes. Und das ist gut, das gehört so. War bei Jesus auch nicht anders. Jesus ist nicht mit einem Heiligenschein um den Kopf um den Turm gerannt und 5 Zentimeter über den Boden geschwebt. Der war so normal, dass du ihm widersprechen konntest, dass du mit ihm streiten konntest, dass man ihm unterstellen konnte, er ist völlig daneben, haben sie ihm ja unterstellt. Schon im Alten Testament wird das so angekündigt. Beim Propheten Jesaja steht, wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? Er wuchs vor seinen Augen auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Boden. Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Jesus hat nicht ausgeschaut wie Brad Pitt, auch nicht wie George Clooney, auch nicht wie Johnny Depp. Was haben die drei gemeinsam? Waren alle mindestens zweimal Sexiest Man Alive. Ja. Jesus hat nicht so ausgeschaut. Jesus hat auch nicht ausgeschaut wie Patrick Dempsey, der was 2023, der gibt noch, 24 gibt es noch keinen. Und jetzt die gute Nachricht, liebe Brüder, wir müssen auch nicht so ausschauen. Jesus muss ein völlig normaler Typ gewesen sein, nichts Besonderes vom Ausschauen her. Und du darfst auch völlig normal sein, liebe Schwestern, ihr auch. Wir müssen nicht mehr hermachen, als wir sind. Wir müssen nicht noch mehr ausschauen, als wir sind. Wir brauchen schon gar nicht mehr vorspielen, als wir sagen. Ist eh besser so. Weißt, diese unerschütterlichen und unfehlbaren Glaubenshelden und Heldinnen, selbstverständlich Heldinnen, kennst solche Typen, die haben nie Zweifel, die werden nie schwach, die sind nie feig und die machen nie was falsch. Und wenn sie mal was falsch machen, ja, dann stürzen sie gleich in die tiefsten und finstersten Abgründe der Sünde und erleben nachher eine spektakuläre Bekehrung. Die können da stundenlang erzählen, was sie schon alles Gewaltiges für Jesus geleistet haben. Und natürlich sagen die dazu, das war nicht sie, das war er, aber gewaltig war es trotzdem. Kennst du solche Typen? Mir sind schon ein paar begegnet. Ja. Ich meine, ich habe vielleicht leicht überzeichnet, aber nicht sehr. Und was mir ist aufgefallen, wirkliche Werbeträge für Jesus sind die nicht. Menschen schauen sich diese unfehlbaren, unerschütterlichen Glaubenshelden und Heldinnen an. Und sogar, wenn sie nicht die ganzen Geschichten glauben, vor allem, wenn sie nicht die ganzen Geschichten glauben, dann sagen sie, also wenn Christsein so ausschaut, das kennt die nie. Dann ist das nichts für mich. Und ich verstehe das, ich kenne das auch nicht. Für mich war das auch nichts. Aber wenn die so ganz normale Schwachones sehen, so wie dich oder mich oder den Paulus, ganz normale Schwachones, die mit sich selber raffen, die Blödheiten machen, die hin und wieder hinfallen und aufstehen, also im Klartext, wenn sie uns sehen, dann sagen sie sich, also, das kriege ich auch hin. Wenn das für Jesus genug ist, wenn die für Jesus genug sind, dann bin ich dabei. Wir schlagen uns mit allem Möglichen um und um. Genauso wie alle anderen, vielleicht sogar mit mehr. Seien wir ehrlich, ich meine, das ist sowieso ein guter Grundsatz. Und wenn es um geistliche Themen geht, noch viel mehr. Bei geistlichen Dingen kommst du mit Schmäh nicht besonders weit, du kommst nirgends hier, außer vielleicht in die falsche Richtung. Also sagen wir es, wie es ist. Wenn du Christ bist oder Christin, wenn du die Geschichte mit Jesus ernst meinst und ernst nimmst, dann kriegst du Schwierigkeiten, dann kriegst du Stress, dann kriegst du Brösel, die hättest nicht, wenn du nicht mit Jesus unterwegs warst. Zusätzlich zu allem anderen, was jeder hat. Schon einmal Stress und Brösel mit dir selber. Beispiel. Da ist dieser ungute, schräge Nachbar, kann auch eine Nachbarin sein, kann irgendwer in der Arbeit sein, im Freien, in der Familie, völlig wurscht. Keiner mag den. Mit Grund. Er hat es verdient. Und jeder weiß irgendwelche Geschichten über den. Und jede, doch die Damen kennen das auch mit den Geschichten. Und alle zerreißen sich das Maul über den, wenn er gerade nicht da ist. Und du? Du wusstest auch so eine Geschichte. So ein saftiges, ja, wo alle wieder den Kopf schütteln können über den, diesen komischen, den eh schon keiner mag. Wie ist das dazu in das Geschichte? Wenn er gerade nicht da ist? Und dann taucht in deinem Hinterkopf die Frage auf, wozu willst du es erzählen? Was willst du damit erreichen? Nur so ganz nebenbei, es ist ganz hilfreich, wenn ich hin und wieder, und sei es nur mich selber, nicht warum ich was tue, sondern wozu ich was tue. Das ist ein Unterschied. Wenn ich in die Luft gehen will, weil du gerade so deppert bist, dann ist es warum ganz einfach, weil du gerade so deppert bist. Aber wozu? Und wenn ich diese Frage nach dem Wozu stelle, dann muss ich zugeben, ja, eigentlich möchte ich jetzt in die Luft gehen, damit dir auch schlecht geht. So richtig schlecht, auf jeden Fall schlechter als mir. Und dann stellt sich die Frage, will ich das? Also besser mal fragen, wozu statt warum, aber das nur nebenbei. Und wenn ich mich dann frage, wozu will ich das Geschichte dazu über den komischen Nachbarn, den ich eh schon keiner mag, dann wird die Antwort sein, damit wir uns alle miteinander so richtig gut verstehen und ihn gemeinsam verachten können. Nichts eint Menschen so schnell und so gut und so fest wie ein gemeinsames Feindbild. Jo. Das mit dem alle miteinander so richtig gut verstehen, ist eh cool, abgesehen davon, dass es nicht alle sind, weil der ist nämlich nicht dabei. Und das mit dem Verachten, meinst du, Jesus darf das machen? Meinst du, das gefällt ihm? Weil du möchtest doch so leben, dass Jesus sehr Freude hat mit dir, eigentlich. Da ist dieser Kollege in der Arbeit, kann auch eine Kollegin sein, völlig wurscht. Der kriegt es nicht und nicht hin. Macht schon wieder dieselbe Blödheit. Du kannst echt nicht sagen, zum wievielten Mal, und du weißt bis heute nicht, ist er zu deppert oder ist ihm nur wurscht. Und in deinem Hinterkopf sitzt dieser Satz, die Liebe ist geduldig und freundlich. Und dir liegen gerade sowohl Geduld als auch Freundlichkeit sowas von fern. Aber du weißt, er, Jesus, der ist geduldig und freundlich und du wolltest ihm doch ähnlicher werden, eigentlich. Manchmal ist es stressig, manchmal kriegst du Brösel mit dir selber, weil dir Jesus wichtig ist, weil du ihn lieb hast, weil du ihm nachfolgen willst. Und manchmal kriegst du Brösel mit ihm, mit Jesus, weil er anders ist, als du ihn gern hättest, weil er was anderes tut, als er dir wünscht. Beispiel, noch mal ein Test. Du wirst jetzt gut aufpassen. Wenn du sagen kannst, du hast das noch nie erlebt, dass du um was gebetet hast und es ist nicht passiert. Wenn du das sagen kannst, dann heb jetzt die Hand. Ich wollte eigentlich nur sagen, Hände runter die überhaupt noch nie gebetet haben, aber das ist hier wurscht. Ich habe das schon oft erlebt. Ich habe um was gebetet und es ist nicht passiert oder es ist ganz was anderes passiert. Manchmal sogar das Gegenteil. Und sag bloß so, es bringt dich nicht ins Schleudern und bringt dich nicht ins Zweifeln. Mache ich was falsch? Ist was falsch mit mir? Man, du hörst es ja immer wieder, wenn du nur wirklich glaubst, dann werden deine Gebete erhört und dann werden deine Wünsche erfüllt. Es gibt Prediger, die hämmern das ihren Anhängern wieder und wieder ein. Wenn du nur richtig glaubst, dann werden deine Gebete erhört, dann werden deine Wünsche erfüllt, alle. Dann bist du gesund, dann bist du erfolgreich und daran erkennt man, dass du wirklich mit Jesus unterwegs bist und das stimmt da. Die Wünsche werden alle erfüllt, also zumindest die Wünsche der Prediger, solange die Anhänger ausreichend spenden. Es dürften damals in Korinth gerade ein paar von der Sorte unterwegs gewesen sein. Einer der Gründe, warum Paulus den zweiten Korintherbrief geschrieben hat. Er macht da die ein oder andere Andeutung in der Richtung. Und diese Superapostel, wie er sie nennt, die haben anscheinend den Paulus ein bisschen abgemacht. Bitte schaut euch den an. Was will das für ein Apostel sein? Der muss sogar arbeiten, dass er seinen eigenen Missionsdienst selber finanziert. Also wirtschaftlich, finanziell erfolgreich schaut anders aus. Und gesund ist er auch nicht, schreibt er selber. Strahlemann ist der keiner. Stimmt, sagt Paulus. Und das soll er so sein. Jesus hat sich auch in der Zeit, in der er auf der Erde war, mit allem Möglichen um und umgeschlagen. Und genau das tut seine Gemeinde bis heute. Der sichtbare Jesus heute, also ihr, der ist immer noch angefochten und belastet. Und da reden wir noch nicht einmal von den Anfeindungen, von dem Widerstand, den du erlebst, weil du zu Jesus gehörst. Das kommt noch mal dazu. Paulus konnte da mitreden. 5-mal ausgepeitscht, 3-mal verprügelt, 1-mal gesteinigt und das sind wir erst im Jahr 56 nach Christus. Paulus hat nachher ungefähr 8 Jahre gelebt und schlussendlich ist er sehr wahrscheinlich in Rom geköpft worden, weil er an Jesus geglaubt hat und weil er sich davon nicht hat abbringen lassen. Ich meine, gut, mich hat noch keiner ausgepeitscht, verprügelt, gesteinigt oder zu köpfen versucht. Ich vermutlich auch nicht. Sind wir dankbar dafür. Vielen unserer Geschwister weltweit geht es anders. Wenn du in China lebst oder in Nordkorea, in Indien oder Indonesien, in Saudi-Arabien oder im Sudan, und die Liste ist noch lange nicht fertig, da kann da alles Mögliche passieren, wenn du an Jesus glaubst und das auch noch sagst. Bei uns hier ist der Gegenwind hintergründiger. Du wirst nicht ausgepeitscht, aber schief angeschaut. Auch nicht von allen. Aber wenn es blöd hergeht, von denen, auf die es ankommt, von denen, die was zu sagen haben über dein berufliches Fortkommen. Du wirst nicht gesteinigt, aber vielleicht gemieden. Weil du eben nicht mitmachst, wenn der schräge Nachbar gemobbt wird, wenn die anzüglichen Bemerkungen über die Kollegin laufen, wenn das eine oder andere aus der Firma mit heimkommt, weil es ja eh nicht auffällt und keiner angeht. Wenn in der Arbeit das Feng Shui verbessert oder die Energien umgeleitet werden sollen und du willst damit nichts zu tun haben. Niemand versucht dich zu köpfen, bei uns derzeit, ich sage gerade erst 80 Jahre her. Aber anecken wirst du. Wenn du erkennbar als Christin, als Christ lebst, wenn du es auch noch dazu sagst. Gehört dazu, lass dich nicht vermeiden. Ist auch in Ordnung. Jesus selber ist nicht besser gegangen. Kein Jünger steht über seinem Lehrer und kein Diener über seinem Herrn. Für den Jünger genügt es, wenn es ihm ergeht wie seinem Lehrer. Und für den Diener genügt es, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn, hat er gesagt. Wenn Sie schon den Hausherrn Beelzebul nennen, wie werden Sie dann erst seine Leute beschimpfen, sagt Jesus. Und das sieht die Welt, wenn sie Jesus sieht. Damals, wie er sichtbar auf der Erde war, und heute, wenn sie in seine Gemeinde schaut. Er war damals kein Superheld, er war völlig normal. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch, sagt die Bibel über Jesus. Und wir sind auch keine Superhelden. Oder möchte jetzt wer melden? Okay. Weder das Einzelne noch als der Gemeinde. Und Jesus ist nicht 5 cm über dem Boden durch diese Welt geschwebt, unberührt von allem Schmutz und allen Hindernissen. Er hat sich durch ein völlig normales Menschenleben durchgebissen. Hat sich nichts von dem erspart, was ihm die Welt entgegengeworfen hat. Und in all dem, und trotz all dem, und bei all dem, hat er nicht auf sich geschaut. Hat sie nicht um sich da, hat sie nicht drin gesuhlt, wie arm er doch ist. In all dem und trotz all dem und bei all dem ist es ihm nicht um sich gegangen, sondern um die Menschen, für die er Kummer ist, genau die, die am meisten das Alter haben. In seinem finstersten Moment schaut er nicht auf sich, sondern auf die, die ihn gerade am Kreuz festnageln. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir beißen uns auch durch. An seiner Hand, in seiner Spur hinter ihm her. Manchmal geht es leichter, manchmal geht es schwerer. Manchmal wird es fast unerträglich. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat, schreibt Paulus. So schaut Jesus aus, damals wie heute. Und sie werden ihm nicht los. Und sie werden ihm nicht los. Von der Mitte der 1970er Jahre bis in die 1990er hinein war der Sudan ein geschlossenes Land. Da ist kaum einer reingekommen und gar keiner wieder rausgekommen. Man hat nur gewusst, dort ist Bürgerkrieg. Sonst war nichts. Der Norden, da leben hauptsächlich Muslime, dort war die Regierung. Der Norden hat versucht, den Süden mit Gewalt zu islamisieren. Wollte die Scharia, das islamische Recht, im ganzen Land einführen. Im Süden, ist bis heute so, leben hauptsächlich Christinnen und Christen und Animistinnen und Animisten. Animismus, das ist das, was man früher fälschlich Naturreligion genannt hat. Das ist die Vorstellung, dass die Natur beseelt ist, dass jedes Tier, jeder Baum, jeder Busch, jeder Fluss, jeder Fels und so weiter seine eigene Seele hat, seinen eigenen Geist. In den 1990ern konnten Menschen dann wieder von außen in den Sudan hinein. Und die haben was vorgefunden, was sie überrascht hat. In diesen Jahren der Verfolgung sind die christlichen Gemeinden im Sudan um ein Vielfaches gewachsen. Im Bundesland Obernil, das heißt tatsächlich so übersetzt, kennen wir haben auch längst einmal Oberdonau geheißen, in der Zeit war unsere Regierung übrigens ähnlich demokratisch drauf wie die im Sudan zur Zeit vom Bürgerkrieg. Im Bundesland Obernil hat es nach der Verfolgungszeit 30 Mal so viele Christinnen und Christen gegeben wie davor. 30 Mal. Was ist da passiert? Die Christinnen und die Animistinnen. Ich lasse jetzt zur Abwechslung mal die Herren weg, die waren schon auch dabei. Die Christinnen und die Animistinnen, die sind nebeneinander im Busch gesessen, haben die Köpfe eingezogen, wenn wieder mal geschossen worden ist, wenn die Bomben von der Regierungsluft auf ihr runtergekracht sind. Und die Animistinnen, ich bleibe jetzt einmal bei den Damen, die Herren haben das genauso gemacht, die Animistinnen haben die Christinnen gefragt, wie druckt ihr das durch? Und dann haben ihnen die Christinnen erzählt von ihrem Gott, der mit ihnen im Busch sitzt, der mit ihnen die Kugeln und die Bomben aushält, der wie sie täglich in Lebensgefahr war und schlussendlich in dieser Lebensgefahr umgekommen ist. Für sie und für euch, haben sie gesagt. Und dann ist er auferstanden, haben sie gesagt. Durch unsere Verbundenheit mit Jesus sind wir mitten im Leben ständig dem Tod ausgeliefert. Denn an unserem sterblichen Leib soll auch das Leben von Jesus sichtbar werden, schreibt Paulus. Diesen Jesus hat man den Christinnen und Christen im Sudan angesehen. An Jesus, der sie nichts erspart hat, weil seine Leid seinem Wert war. Seine Leid, die sie dann auch nichts erspart haben, weil er seiner Wert ist. An Jesus, der in seinen finstersten Momenten immer noch nicht an sich denkt hat, sondern an die Leute, für die er gekommen ist. In seinen Leuten, die sich auch im Kugel- und Bombenhagel nicht um sie selber draht haben, sondern um die Leute gekümmert haben, die neben ihnen gesessen sind. In diesen Leuten haben sie den Jesus gesehen. Die im Kugel- und Bombenhagel immer noch da waren für ihre Nachbarn, einer geholfen haben, so gut es gegangen ist, ihnen erzählt haben von ihrem Herrn, der das Leben ist, der das Leben gibt und der sie auch im Kugel- und Bombenhagel immer noch in der Hand hat. Um das Jahr 200 nach Christus schreibt der Theologe Quintus Septimius Florens Tertullianus Semen est sanguis Christianorum. Alle, die Latein gelernt haben, könnten das spontan übersetzen. Okay, ein Same ist das Blut der Christinnen und Christen. Ich habe die Christinnen jetzt ergänzt. Im Lateinischen steht die männliche Form immer, wenn beide gemeint sind. Die Römer waren ja Barbaren. Spätere Generationen haben daraus den Satz gemacht, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Hat der Tullian so nicht gesagt, war wahrscheinlich gemeint. Und den Verfolgern hat er ins Stammbuch geschrieben, wir werden jedes Mal zahlreicher, so oft wir von euch niedergemäht werden. Es muss nicht immer eine blutige Verfolgung sein. Sind wir froh, sind wir dankbar, dass wir derzeit hier bei uns keine haben. Also ich bin dankbar dafür. Du kannst aus unterschiedlichen Gründen und auf unterschiedliche Weise unter Druck stehen und dabei doch nicht erdrückt werden. Ratlos sein und dabei doch nicht verzweifeln, so wie Paulus das schreibt. Und wenn das passiert, wenn das unter uns passiert, dann werden Menschen an uns unseren Jesus erkennen. Nicht vergessen, der sichtbare Jesus, der seid ihr. Nicht dadurch, dass bei uns eh alles passt und sowieso alles super ist. Wir haben keine Probleme, dadurch eben nicht. Du musst es wieder vorspielen, du musst es tatsächlich erwarten. Dieses Erfolgsevangelium, es funktioniert immer nur ganz kurz, irgendwann fliegt die Täuschung auf und dann sind Menschen enttäuscht. Jesus wird bei uns sichtbar, weil wir uns ganz normal mit unserem Leben um und umschlagen und mit dem, was uns die Welt zwischen die Füße wirft. Wenn wir damit fertig werden oder es zumindest aushalten, an seiner Hand, so wie sie an der Hand des Vaters gemacht hat. Und dabei immer noch da sind für die, zu denen er uns geschickt hat. Und dann kannst, wenn du noch Jesus gefragt wirst, in der Gemeinde zeigen und sagen, da schau, komm und sieh selbst. Amen. Jo,